Herzlich willkommen zur heutigen Predigt mit dem Thema eine neue Weltordnung. Eine neue Weltordnung. Ihr kennt sicherlich alle diese Statuen mit den übergroßen Ohren. Sie stehen auf Rapa Nui, den Osterinseln. Aber wo sind die Erbauer dieser riesigen Statuen? Was ist passiert? Sind sie weggezogen oder sind sie ausgestorben? Was ist mit dem Römischen Reich passiert? Was hat ihren Untergang bewirkt? Hier gibt es, wie auch bei anderen Kulturen, die verschwunden sind, verschiedene Theorien. Es könnten die Hunnen gewesen sein, die Rom immer wieder überfallen haben, oder die Moral der Römer, die Dekadenz, die sie schließlich zu Fall gebracht hat. Was ist mit den Mayas, den Erbauern des mächtigen Machu Picchu in Peru? Was ist mit ihnen und anderen hochentwickelten Kulturen passiert, wie zum Beispiel den Ägyptern? Was hat ihren Untergang bewirkt? Diese Frage ist berechtigt. Was wird in Zukunft sein? Ist es möglich, dass in 1000 Jahren Menschen in den Ruinen unserer Städte und Häuser umhergehen und sich fragen, was wohl aus unserer Zivilisation geworden ist? Die Antwort auf all diese Fragen finden wir überraschenderweise im Schlafzimmer eines Königs aus der Antike. Er lebte vor 2500 Jahren. Sein Name? Nebukadnezar, König von Babylon. Er war ein großer Krieger und er eroberte fast die ganze damals bekannte Welt. Eines Nachts erwachte König Nebukadnezar. Er ist in Schweiß gebadet, sein Puls rast und er fürchtet sich vor dem, was er geträumt hatte. Was war geschehen? Wir können es nachlesen im Buch Daniel, Kapitel 2, ab Vers 1. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Es war kein Albtraum. Es war ein sogenannter Nachtterror. Nachtterror ist die Umschreibung für Albträume, bei denen man anschließend aufwacht und nicht mehr weiß, was man geträumt hat. Man kann sich nicht mehr daran erinnern. Die Bibel beschreibt, dass König Nebukadnezar einen Nachtterror hatte. Er war ein erfahrener Krieger und doch hatte er Angst vor diesem Traum. Was hat er getan? Die Bibel sagt uns, dass er all die weisen Männer seines Reiches zusammengerufen hat. Das waren Astrologen, Zeichendeuter, Weise, Zauberer, Wahrsager. Der König hielt sich eine ganze Menge von solchen Menschen. Denn schließlich, wenn er immer einen Krieg beginnen wollte, hat er diese Männer gefragt, diese weisen Männer, und wollte wissen, wann denn der beste Zeitpunkt war, um einen Krieg anzufangen. Und diese weisen Männer würden ihm dann sagen, was die Götter gesagt haben, was er tun solle. Als er nun mitten in der Nacht aufwachte, fragte er sich, an wen soll ich mich wenden? Wer weiß die Antwort auf meine Fragen? In Daniel 2, Vers 2 bis 4 steht die Antwort. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt. Der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König, der König lebe ewig. Sag deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Das einzige Problem ist, es ist 2 Uhr morgens. Mitten in der Nacht. Alle sind müde und verschlafen und wollen so schnell wie möglich wieder ins Bett. Deshalb die Bitte, sag uns deinen Traum, dann werden wir ihn für dich auslegen. Diese Weisen hatten ja gar keine Verbindung zu den Göttern. Sie wussten nicht, was der König geträumt hatte. Sie wollten nur schnell den Traum deuten und dann wieder schnell ins Bett kriechen. Aber Nebukadnezar wusste ja gar nicht mehr, was er geträumt hatte. Das war es ja auch, was ihn so erschreckt hatte. Wir lesen weiter. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich gewesen. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen, darum, dass ihr mir den Traum sagt und seine Deutung. Sag uns deinen Traum, Nebukadnezar, dann wollen wir ihn für dich deuten. Nein, sagt Nebukadnezar, ihr sollt mir sagen, was ich geträumt habe. Und wenn ihr das nicht könnt, dann werdet ihr in Stücke gehauen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die weisen Männer langsam in Panik geraten sind. Sie berieten sich, was sollen wir tun? Sie antworteten noch einmal und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt. Weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist, aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sage mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Spätestens jetzt herrscht Panik unter den Weisen. Was sollen wir bloß tun? Wir können ja gar nicht in seinen Kopf hineinsehen. Er wird herausfinden, dass wir gar nichts können und er wird uns töten lassen. Ihr seht, sie hatten ein echtes Problem. In 1. Könige 8, Vers 39 steht, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Das bedeutet, dass nur Gott allein in deinen Kopf hineinsehen kann und sieht, was darin vor sich geht. Die Bibel sagt uns in Daniel 2, von Vers 10 bis 13, dass der König sehr zornig wurde. Man könnte sagen, er merkte, dass da etwas faul war. Es gibt ja diesen schönen Spruch, da ist etwas faul im Staate Dänemark. Und König Nebukadnezar hat auch gemerkt, dass da etwas faul war. Er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Auch Daniel und seine Freunde wurden gesucht. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Daniel ging danach nach Hause und betete mit seinen Freunden. Und die Bibel sagt uns, dass Gott sein Gebet erhört hat und Daniel des Nachts denselben Traum hatte wie Nebukadnezar. Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch dein Gesicht in der Nacht offenbart und Daniel lobte den Gott des Himmels. Am nächsten Tag ging Daniel zum König und sprach: Das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit diesem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, lagst auf deinem Bett und dachtest darüber nach, was dereinst geschehen würde. Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Bronze, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalte sie. Da wurden miteinander zermalt Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, so dass er die ganze Welt füllte. Ja, genau das habe ich gesehen, ich erinnere mich, aber was bedeutet das? Du, König, bist ein König aller Könige, denn der Gott des Himmels, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Du bist das goldene Haupt. Babylon herrschte über die damals bekannte Welt von ca. 605 bis 539 vor Christus. Das goldene Haupt ist ein Symbol, das sehr gut passt, denn Babylon war so reich, dass bis auf den heutigen Tag das Wort Babylon oder Babel als Symbol für Opulenz und Dekadenz gebraucht wird. Dort gab es so viel Gold, dass nicht nur der Palast vergoldet war und die Tempel, sondern auch die Häuser und sogar die Straßen, alles, was Gold, wie Gold glänzte, war Gold in Babylon. Du, König, bist das goldene Haupt. Dieser ist ganz aufgeregt und stolz. Ich bin das goldene Haupt. Das ist das wertvollste Metall von allen. Ja, sagt Daniel. Aber es gibt noch mehr. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deins. Oh nein, was sagst du da, Daniel? Es kommt ein anderes Reich auf nach mir? Ja, denn dein Königreich wird nicht ewig bleiben. Lass mich euch eine Frage stellen. Regiert Babylon heute noch die Welt? Gewisserweise. Nein, natürlich nicht. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deins. Welches Königreich kam auf? Medo-Persien. Brust und Arme aus Silber. Sie herrschten über die damals bekannte Welt von 539 bis 331 vor Christus. Das Reich aus Silber. Warum das Reich aus Silber? Hat jemand eine Ahnung? Warum das Reich aus Silber? Nun, die Meder und Perser hatten die Angewohnheit, ihre Steuern in welcher Form zu beziehen? In Silber. Doch der Traum geht weiter. Danach das dritte Königreich, das aus Bronze ist und über alle Länder herrschen wird. König Nebukadnezar, nach dir wird ein neues Königreich entstehen und nach diesem ein weiteres. Frage, welche Macht übernahm nach dem Medo-Persischen Reich? Griechenland, richtig. Bauch und Lende aus Bronze, das griechische Imperium. Griechenland herrschte über die damals bekannte Welt von 331 bis 168 vor Christus, genauso wie Gott es vorausgesagt hatte. Alexander der Große eroberte die damals bekannte Welt. 32 Millionen Quadratkilometer, 2 Millionen Bewohner in nur 4 Jahren. Er war 32 Jahre alt. Wisst ihr, wofür er bekannt war? Seine Wagen und seine Waffen waren aus was für einem Metall? Bronze. Aber der Traum geht weiter. Daniel 2, Vers 40. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird auch alles zermalmen und zerbrechen. Es wird ein viertes Reich entstehen. Eines aus Eisen. Wer war das Königreich aus Eisen? Rom, genau. Rom regierte die damals bekannte Welt von 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Sie waren tatsächlich ein Reich aus Eisen. Sie zerstörten und zermalmten alles, was ihnen im Weg war. Gott hatte es vorausgesagt. 4 Königreiche, Gold, Silber, Bronze und Eisen. Aber der Traum geht weiter. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, heiß Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht vermengen lässt. Sehen wir uns die Füße und Zehen etwas genauer an. Wie viele Zehen hattest du, als du das letzte Mal runtergeschaut hast? Wie viele Zehen hattest du? 10. Ja, das ist gut, dann hattest du keinen Unfall. 10 Zehen. Eine andere Frage. Ihr seht, das ist eine sehr aktive Predigt heute. Wer eroberte als nächste Macht Rom? Habt ihr eine Ahnung? Wer hat das Römische Reich erobert? Es gibt ehrlicherweise viele verschiedene Theorien, aber die wahrscheinlichste ist, dass es, wir wollen sie Barbaren nennen, es waren 10 Stämme, die eingefallen sind, sie kamen aus der Umgebung von Ostdeutschland, Russland, so von der Gegend her, sind sie eingefallen und haben das ganze Römische Reich unter sich aufgeteilt. Es waren, wie gesagt, 10 Stämme. Sie regierten von 476 bis heute. Das waren die folgenden. Zum einen die Sachsen, das ist die heutige englische Nation. Die Franken, heute die französische Nation. Die Alemannen, heute die deutsche Nation. Die Visigoten, heute die spanische Nation. Die Sueben, heute die portugiesische Nation. Die Lombarden, heute die italienische Nation, die Burgunder, das sind wir, die Schweizer Nation. Dann gab es noch diese drei hier, die sind alle verschwunden. Die Heruler, sie verschwanden so um 510 nach Christus. Die Vandalen und die Ostgoten sind alle verschwunden. Das Römische Reich zerfiel also nicht in 9 und auch nicht in 11 Teile, sondern in genau 10 Teile, genauso wie die 10 Zehen. Wir erinnern uns, was in Daniel 2, Vers 43 steht. Sie werden versuchen, durch Heiraten eine Einheit zu bilden, ein Reich, aber es wird nicht geschehen. Das sind mächtige Worte. Was glaubt ihr, wie oft haben Menschen versucht, ein fünftes Reich aufzubauen? Es passierte immer und immer und immer und immer wieder. Immer wieder haben Menschen versucht, das fünfte Reich, oder viele haben gesagt, ich will das Römische Reich wieder aufbauen. Es wurde immer wieder versucht. Das monarchische Europa versucht es durch Heiraten. Sohn, wo willst du die Prinzessin von Spanien heiraten? Wir brauchen diese Allianz. Aber ich mag sie doch gar nicht. Das spielt keine Rolle. Wir willst sie heiraten. Fertig. Ich bin so froh, dass wir heute selber wählen können, wenn wir heiraten wollen. Sie haben es so oft versucht, dass bis Königin Victoria an der Macht war, wurde sie die Großmutter Europas genannt. Sie war mit jedem Königreich in Europa verwandt. Sie hatten sich so oft verheiratet. Haben sie es geschafft, Europa in ein fünftes Königreich zu verwandeln? Nein. Warum haben sie es nicht geschafft? Weil Gott in Vers 34 sagte, dass sie es nicht schaffen würden. Charles V. versuchte es 1519. Er wurde geschlagen. Ludwig XIV. Von Frankreich versuchte es. Er war ein sehr arroganter König. Er hatte gesagt, ich regiere nicht den Staat, ich bin der Staat. Auch er versagte beim Versuch, Europa zu einen. Warum? War er nicht klug genug? Nein, er war klug genug. Hatte er nicht die Armeen, dies zu tun? Nein, er hatte die Armeen, dies zu tun. Ludwig XIV. Versagte, weil es so vorhergesagt wurde. Napoleon kam und versuchte es und scheiterte. Warum? War er nicht klug genug? Nein, er war klug genug. Hatte er nicht die Armeen, dies zu tun? Nein, auch er hatte die Armeen, dies zu tun. Warum also? Weil Gott es vorausgesagt hatte. Kaiser Wilhelm II. Versuchte es im Ersten Weltkrieg. Er sagte, ich werde das römische Imperium wieder aufrichten. Er war sogar am Gewinnen. England bat Amerika um Hilfe. Wir sind am Verlieren, kommt und helft uns. Aber die wollten sich zuerst nicht einmischen, das geht uns nichts an. Aber schließlich kamen sie dann doch und Deutschland verlor den Krieg. In dieser Armee gab es einen Soldaten mit Namen Adolf Hitler. Er sprach, ich werde schaffen, was Kaiser Wilhelm nicht schaffte. Ich werde das Reich aufbauen, ich werde ein Reich bauen, das 1000 Jahre überdauern wird. Er wollte schaffen, was so viele vor ihm versuchten. Hat er es geschafft? Nein. Aber der Traum geht weiter. Was blieb übrig? Der Stein. Der Stein, der die Statue zermalmte. Und der Stein wuchs und füllte die ganze Erde. Was heißt das? Der Stein füllte die ganze Erde. Es ist das neue Königreich, welches diese Erde regieren wird. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Von was spricht hier die Bibel? Von den 10 Zehen spricht die Bibel. Von der Zeit, in der wir leben. Die Bibel sagt uns, dass wir nicht in der Zeit des goldenen Hauptes leben. Nein, nicht einmal in der Zeit der Füße, sondern in der Zeit der Zehennägel. Die Bibel sagt uns, dass zu dieser Zeit ein neues Königreich entstehen wird, nicht von Menschen gemacht, sondern von Gott selbst. Wann soll dies geschehen? Matthäus 25, Vers 31, dort steht, wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. König Nebukadnezar, der König des Himmels, gab dir einen Traum. Dieser Traum ist für die letzten Tage. Du bist das goldene Haupt. Nach dir kommen 4 weitere Reiche. Danach kommt Gottes Sohn, um sein ewiges Reich aufzubauen. Dieser Traum, der vor 2500 Jahren geträumt wurde, ist kein einziges Mal falsch gewesen. Und er wird auch nicht falsch liegen mit den Dingen, die noch passieren werden. Jedes Detail hat sich bewahrheitet. Und wenn es heißt, dass Jesus, Gottes Sohn, kommen wird, um sein Reich zu errichten, können wir ganz sicher sein, dass es auch geschehen wird. Napoleon, am Ende seines Lebens im Exil, dachte darüber nach, was ihm passiert war. Er hatte versucht, Europa zu einen, um das Römische Reich wieder zusammenzusetzen, und hatte dabei versagt. Eines Tages besuchte ihn ein Freund. Napoleon schaute ihn an und fragte: Erzähl mir alles, was du über Jesus weißt. Dieser wurde verlegen. Ich weiß nichts über Jesus. Nun, sagte Napoleon, dann lass mich dir erzählen, was ich weiß. Du sprichst über Cäsar und Alexander und wie sie ihre Männer zu begeistern vermochten. Aber kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die im Namen eines Toten Eroberungen machen und ihm völlig verpflichtet sind? Napoleon wusste nicht sehr viel über Jesus. Er dachte, Jesus sei tot. Er fuhr fort: Meine Armeen haben mich vergessen, obwohl ich noch lebe. Ich kenne die Menschen, aber Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Es gibt auf der ganzen Welt keinen, der ihm gleich ist. Cäsar, Alexander und ich haben Imperien gegründet. Aber wir haben diese auf Gewalt aufgebaut. Jesus aber baute sein Reich auf Liebe auf. Zu dieser Stunde würden Tausende ihr Leben für ihn lassen. Forsche ich auch noch so lange in der Geschichte der Menschheit, so finde ich keinen wie ihn. Die Prophezeiung hat sich erfüllt bis auf den heutigen Tag. In Kürze wird das Königreich kommen, welches ewig sein wird. Du kannst ein letztes Hemd darauf verwetten. Jesus kommt bald. Amen. Wir werden noch zum Abschluss beten. Lieber gnädiger Vater, lieber Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Botschaft, für deine Warnungen, die du uns im Daniel und in der Offenbarung hast lassen niederschreiben, damit wir erkennen können, in welchem Zeitalter das wir leben. Wir danken dir, Herr, dass du uns vorgewarnt hast, dass wir wissen, dass wir höchste Zeit ist, dass wir uns vorbereiten, dass wir bereit sind für deine Wiederkunft. Wir danken dir, dass du bald wiederkommst und dass du all deine Kinder zu dir nimmst. Und Herr, ich bitte dich, schenk du, dass wir alle dürfen dabei sein. Nimm du Lobpreis und Dank. Amen.